Wir waren in der Schweiz, so mit Klaus und Elfriede waren wir in der Schweiz, hatten wir so eine Seelsorgewoche, auch verschiedene andere waren dort gewesen. Und dann hatten wir auch so einen Moment, wo wir als Gruppe nur so einen Ton, wir haben nur einen Ton gesungen und Gott hatte uns so gezeigt, das ist wie ein Shofar, aber aus Menschen. Wir zusammen sind dieses Shofar und wir singen jetzt keine Worte, wir nur diesen Ton. Und das hatte schon was, ich muss schon sagen. Das war, und ich war auch froh, dass die Gruppe mitgemacht hat. Dass sie gesagt hat, okay, ne, wir wissen zwar nicht, was das jetzt wieder ist, aber sie haben also mitgemacht und wir waren in großer Einheit in diesem Ton. Und ich hatte den Eindruck, das war gut, das war sehr mächtig, sehr wichtig. Einfach dieser Ton. In der Einheit. Das war schön, sehr schön. Und wir hatten am Tag zuvor so ein Shofar geblasen, jetzt also tatsächlich dieses Horn, für die Schweiz und es war schwer und da kam so ein krächzender Ton raus, weil es war nicht leicht für die Schweiz. Ja, aber dann habe ich gemerkt, ja, wir müssen uns alle hinter die Person stellen, die diese Shofar bläst, wir müssen so in ihrem Rücken, wir müssen so mit ihr stehen, dann war der Ton schon besser. Aber am nächsten Tag hatten wir dann diesen gemeinsamen Ton, das zu singen. Und ich habe dann gedacht, jetzt ist es mit dem Ton fertig. Jetzt haben wir ihn rausgebracht. Ja. Ja, ich bin auch gespannt in der Ewigkeit mal, was man dann zu hören kriegt, was da so vor sich gegangen ist und was das alles gewesen ist und was das so bewirkt hat. Na, das ist halt nicht Verstand. Ne? Das ist eine Kriegsführung und das ist eine Art, die nicht vernünftig ist. Und dadurch funktioniert's. Das ist, womit niemand rechnet. Es ist töricht und funktioniert. Preist den Herrn. Also seid mutig, töricht zu handeln. Das ist immer mal wieder angesagt, ne? A la David, der dann gewonnen hat. Aber er hat es auch drauf ankommen lassen. Ne? Mutig. Ja, ich musste an ein Wort denken, was ich euch sagen wollte, habe ich euch, glaube ich, auch schon gesagt, aber das macht ja nichts. Jesaja 35 ist ein schönes Kapitel, wo die Herrlichkeit kommt. Jesaja 35 ist ein starkes, kleines 10-Verse-Kapitelchen. Und so schön. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Ja. Frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Wird dick aufgetragen. Sie wird frohlockend und jubelnd. So. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, auf den ihr gehofft habt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und er wird euch retten. Dass wir sehen, dass das Licht in uns fällt durch die Augen, dass wir Licht werden, dass wir hell werden, dass wir sehen. Und so. Natürlich, man kann dem Blinden viel erzählen. Ne? Aber er kann es ja nicht sehen, er kann es ja nicht sehen. Und das ist ja das Verrückte, ne? Wenn du jetzt die Augen zu hast, dann ist alles um sie her genau wie vorher. Nur sie sieht nichts davon, gar nichts. Es ist, als wäre das alles nicht da. Sie sitzt mittendrin und sieht es nicht und denkt sich, ach, würde ich auch mal den Himmel erfahren. Sitzt mittendrin. Ach, würde ich auch mal. Es ist alles da. Nur, dass wir es nicht wahrnehmen. Wie weit weg ist der Himmel? Was glaubst du denn? Ganz nah, ja. Das Reich Gottes ist mitten unter euch oder mitten in euch. Es ist alles, es ist nicht weit weg. Es ist überhaupt nicht weg. Es ist sowas von da. Du bist nicht da. Nicht das ist nicht da, du bist nicht da. Es ist genau umgekehrt, du bist weg. Nicht der Himmel ist weg und Gott ist weg und das Reich Gottes ist weg, du bist weg. Es ist andersrum. Das ist da, das war da, das ist da, das wird auch noch da bleiben. Ne? Aber was ist mit dir? Bist du wirklich da? Ja, Wiedergeburt. Sind wir geboren? Sind wir wirklich durch den Geburtskanal durch? So, ich glaube, manche Christen hängen noch sehr da drin und sind so dazwischen, so zwischendrin und draußen, ne? Und hängen da fest und ja, kommen nicht so richtig ans Licht. Ja. Und du kannst dem Baby oder du kannst dem Fötus, du kannst dem Säugling im Mutterleib viel erzählen. Da draußen, weißt du, da gibt es Berge. Und da gibt es Seen und da gibt es ein Meer und da gibt es also wunderbare Dinge. Und das Kind denkt sich, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich weiß nicht. Ja, aber so ist das. So. Und dieses Kind ist schon, ich meine, das Kind im Mutterleib sieht von alledem nichts, aber es ist ihm doch so nah, ne? Da ist nur diese kleine, diese dünne Decke, die es trennt von der anderen Seite. Und so, das ist alles ganz nah, ne? Nur es ist noch nicht, es ist schon, aber doch noch nicht so richtig. Und oh. Ja, und so geht uns das auch. Wir sind dafür gemacht, wir sind dafür geschaffen, geboren zu werden. Wir sind dafür geschaffen, dass die Augen aufgehen und dass wir sehen, die Berge und das Meer. Dass wir all das zu sehen kriegen und staunen und uns denken, boah ey, das ist ja echt wahr. Und da will ich jetzt hin und das werde ich mir alles genau angucken. Ja, wir sind geschaffen dafür, wir sind geschaffen für den Himmel. Der Himmel ist nicht weg, nicht weit weg, der Himmel ist immer da. Aber wir sind in unserer Wahrnehmung geschädigt. Durch die Sünde sind wir geblendet, wir sind wieder wie blind geworden, wie taub. Unsere Sinne sind eingeschränkt und weil wir so wenig von den Dingen merken, meinen wir, die wären auch nur so wenig da. Aber das ist nicht wahr. Das ist alles da, volle Kanne, die ganze Zeit. Aber was merken wir davon? Deswegen rate ich dir, bete für dein Merken. Herr, ich will ein bisschen mehr merken. Irgendwie, meine Sinne sind noch so betäubt. Ich nehme das so wenig wahr. Aber ich soll doch sehen, das steht doch da. Ne? Ich will die Augen der Blinden öffnen und du sollst sehen, du sollst die Herrlichkeit sehen, du sollst das sehen. Und wenn du es siehst, wirst du schon verwandelt in das Bild, das du siehst. Ja. Die Welt hat viele andere Bilder uns vorzulegen. Ne? Hollywood lässt grüßen, gut gemachte Bilder, die einfach uns eine andere Geschichte erzählen. Und ja. Ja, Täuschung. Ja. Aber in allen diesen Filmen kommt das immer wieder vor, auch die Sehnsucht, ne, nach der Herrlichkeit. Und dass irgendein Held sich durchkämpft und am Ende sitzt er auf der Insel am Meer und die Berge und es ist sehr schön. Ja. Und wir wissen schon, dass es am Ende gut ausgeht, aber bei uns wissen wir das noch nicht. Wir sind noch drin in dem Film und wir müssen noch vielleicht durchhalten und sagen, hey, es ist noch nicht vorüber. Meine Augen gehören mir. Ich will jetzt mal sagen, was ich sehen will. Ja. Es ist verrückt, also ich habe einmal auch erlebt in einem Dialog mit Jesus, dass er mir sagte, jeder kann mich sehen. Jeder kann mich sehen. Und ich so, ja, klar. Ne? Jeder kann mich sehen. Und er sagt, jeder kann mich sehen, der mich sehen will. Und ich sagte, ja, wir alle wollen. Und der Herr sagte, na ja, manche mehr, manche weniger. Ne? Wie sehr wollt ihr? Man kann ja so wollen, man kann aber auch so wollen. Ne? Ja. Ich habe gemerkt, vielleicht habt ihr auch gemerkt, zum Beispiel hier so Jugendliche, die wollen jetzt was haben, Mofa oder irgendwas. Die werden so lange das wollen, bis sie das haben. Und auch wenn die kein Geld haben und nichts funktioniert, die wissen, dass sie das wollen und die wollen das und die kriegen das. Es wird am Ende so kommen. Weil sie es so sehr wollen. Und dann hängen die Bilder an der Wand, alle Wände voll. Ja. Mit dem, was sie haben wollen. Damit sie und auch die Eltern wissen, was sie wollen. Und so, ja, ist es bei uns auch, ne? Wir träumen von dieser Herrlichkeit, wir wollen die mit ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und ganzem Verstand. Also Jesus hat mir gesagt, wenn jemand das so sehr will, er wird es kriegen. Er wird mich sehen. Er wird mich am Ende überall sehen. weil er das so sehr will. Er sagte, was immer du sehen willst, wenn du es wirklich sehen willst, wirst du das am Ende überall sehen. Das ist wie wenn so werdende Eltern, ne? Werdende Eltern sehen nur noch Kinderwagen. Auf einmal, auf allen Straßen Kinderwagen. Vorher sind die da nie gewesen. Jetzt sehen sie das überall und wundern sich. Alle sind schwanger, alle kriegen Kinder. Aber vorher war das alles nicht da. Hättest du sie gefragt, wie viele Kinderwagen hast du gesehen? Keinen. Wo soll ein Kinderwagen sein? Später fragst du, wie viele hast du? Ja, nur. Also es ist ein Phänomen, worauf unsere Aufmerksamkeit sich richtet. Ne? Wir fangen an, das zu sehen, überall. Und du siehst Kinderwagen in der Werbung, du siehst Kinderwagen dort, du siehst Kinderwagen überall. Auf einmal sind sie überall. Und so ist das. So ist es auch mit Jesus. Wenn wir ihn sehen wollen, wenn wir es wollen und wir wollen, ne? Dann werden wir ihn sehen, weil wir es wollen, weil wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Wir wollen das. Aber hallo. Wir wollen das so richtig, ne? So richtig doll wollen wir das. Na, mit ganzem Herzen, ganzer Seele. Der Teufel möchte unsere Aufmerksamkeit immer zerstreuen. Du willst hier ein bisschen was und da ein bisschen was und das noch und das noch und das noch und das noch. 100 verschiedene Sachen. Dein Wille, deine Aufmerksamkeit, dein Fokus ist zerstreut. In 100 Richtungen. Dann kriegst du nichts. Du kriegst Zerstreuung. Ist klar. Aber wenn du das bündelst, da kamen welche, die haben auch in der Bibel ist diese eine Stelle, wo Leute kommen und sagen, wir wollen Jesus sehen. Schön, ne? Wir wollen Jesus sehen. Es rührt uns gleich an, ne? Und wir, ja. So, aber wenn wir etwas wollen, und das ist auch im Gebet immer so eine Sammlung, der Heilige Geist versucht im Gebet dich wieder zu sammeln aus deinen Zerstreuungen, so. Aus all den verschiedenen Fragmenten versucht er dich wieder zusammenzukehren, dich wieder zusammenzubringen und dich wieder ja, wieder auszurichten auf das eine. Ne? Und du kannst dir doch vorstellen, wenn du mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, mit deinem ganzen Sein das eine willst, ja, meinst du, das wird nicht hinhauen. Das wird hinhauen, aber hallo. Das passiert so. Das passiert so. Und der Teufel greift unseren Willen an und er zerstreut unsere Absichten und wir sind so hin und her und wir wissen am Ende des Tages nicht so richtig, was an dem Tag war. Am Ende der Woche wissen wir nicht so richtig, was haben wir in dieser Woche eigentlich gewollt. Vieles und gar nichts und keine Ahnung. Und am Ende des Jahres, ach, das Jahr ist schon rum. Und ja, und dann kommt die Predigt, Jesus wollen wir auch noch sehen, stimmt ja. Klar, schreiben wir auch noch in die Liste. Was wir dann so alles wollen und alles müssen, ja. Wenn wir etwas wirklich wollen, würden wir vielleicht auch Maßnahmen ergreifen. Ne? Stell mal vor, du würdest sagen, Jesus, ich will dich so sehr sehen, ich faste. Das ist schon ziemlich massiv, ne? Da könnte man glauben, du willst das wirklich. Oder du würdest sagen, ich mache 3 Tage Urlaub, ich gehe in die Hütte irgendwo hin und ich werde da einfach sein und ich will dich sehen. Jesus, ist für uns. Reservierte Zeit, heilige Zeit. Ein Date. Ich weiß nicht, also auf menschlicher Ebene macht man manchmal sowas. Ne? Aber auf geistlicher Ebene ist man da oft, macht man das nicht. Ich habe dafür gebetet, hat nicht funktioniert, Gott will anscheinend nicht, Punkt, aus, Ende, das war's. Naja, vielleicht hätte er schon gewollt, aber nicht so. Das ist so. Was darf uns das kosten, dass wir ihn wollen? Ich meine, er ist immerhin Gott, ne? Nur mal kleine Erinnerung, um wen es sich handelt. Mir hat Jesus mal gesagt, wie würdest du dich denn anziehen, wenn der Ministerpräsident dich einladen würde? Ja, ne? Wir sagen, er ist der König. Ja klar, ne? Aber es ist immer so. Das alles hat viele Facetten und es kann uns herausfordern, darüber nachzudenken. Wie benimmt man sich? Wie gibt es eigentlich ein Protokoll in der großen Festversammlung? Gibt es einen Engel, der mir was erklären kann, wie man da sich benimmt? Und so. Mich hat immer sehr schockiert dieses Gleichnis, euch vielleicht auch, wo der König zu der Hochzeit seines Sohnes einlädt. So, der König lädt eine, schickt Boten, also nicht mal nur eine E-Mail. Nicht mal nur schriftlich, jetzt kommt auch noch ein Bote. Man könnte sagen, der König erklärt seinen Willen. Ne? Ich will, dass du kommst. Ist das gut oder ist das gut? Aber die Leute fingen alle an, sich zu entschuldigen. Ich habe den Acker gekauft, ich muss auf das Geschäft, ich habe zu tun, ich habe geheiratet, ich habe dies, ich muss den Acker beschauen, die Frau beschauen, ich habe anderes zu tun. Und die ließen sich alle entschuldigen und der König, wie fand der König das? Hat sich gedacht, naja, meine lieben Freunde lassen sich alle entschuldigen. Nein, das entschuldige ich nicht. Ja, aber Gott entschuldigt alles. Ja, aber das nicht. Er schickt die Boten wieder. Jetzt sind die Freunde schon ziemlich genervt. Da kommen die wieder. Wir haben uns schon entschuldigt. Wir haben keine Zeit. Das wird der Himmel doch wohl verstehen. Wir müssen das doch erstmal noch erledigen. Und der Himmel, nein. Wenn der König dich einlädt, muss das andere zurückgestellt werden. Nicht der König muss zurückgestellt werden. Das andere, die Arbeit, muss zurückgestellt werden. Naja, dann waren sie also genervt schließlich über diese Boten, haben die dann weggeschickt, teilweise steht mit Gewalt, also haben die da echt abgewiesen und weg mit ihnen. Und wie hat der König reagiert? Ja, das sind meine lieben Freunde, die haben jetzt eben keine Zeit, verschieben wir die Hochzeit. Er hat gesagt, diese sind nicht würdig. Aha. Es geht auch noch um Würde. Diese sind nicht würdig. Und er hat seine Boten geschickt, eben geht an die Hecken und Zäune, findet Leute, die Zeit haben. Und sie fanden. Und der Saal füllte sich, aber nicht mit den Freunden. Für wen mag dieses Gleichnis geschrieben sein? Für wen sagt Jesus solch? Das ist nicht das einzige Gleichnis, das so in dieser Art ist. Ne? Ein anderes ist, steht gleich davor, dass ein Perlensucher, ne, ist das so, der suchte so die Perle und dann fand er die Perle und verkaufte alles, was er hatte, um diese Perle zu kaufen. Und der Schatz im Acker, das ist also ähnlich, wo jemand dann den Schatz findet in dem Acker und dann verkauft er, also alles, was er hat, kauft den Acker mit dem Schatz drin. Und das ist oft so, wir müssen uns da immer wieder mal überprüfen, was ist uns das nun wirklich wert? So, und wie wichtig ist uns das wirklich? Ich meine, wir behaupten das eine, wir handeln aber genau gegensätzlich. Nämlich unser Handeln zeigt, dass es keinen Wert hat. Ich übertreibe mal, vielleicht ist es bei dir ganz anders, ne? Aber bei vielen ist es so, sie sagen, ja, ich will auch mal mit Jesus und so. Ne? Und dann guckst du dir an, das kommt aber gar nicht vor in ihrem Alltag irgendwie. Also das ist nicht wichtig, offensichtlich. Du kannst an nichts sehen, dass das nun von großer Bedeutung ist. Ne? Sie fänden schön. Reicht das, dass wir das schön fänden, auch mal? Das reicht eben nicht aus. Und wenn du jetzt auf diese Hochzeit gehen willst, gehst du einfach so, ah, jetzt geht gleich los, schnell hin. Und hoffentlich dauert es nicht so lang. Ich muss noch, weiß ich nicht, noch einen Film sehen dann und so. Ja, also jedenfalls so, ja, wenn du dann dahin gehst, musst du dich auf diese Hochzeit ja richtig einlassen. Du musst also wirklich, du musst das richtige Outfit haben und du musst dich da wirklich für präparieren und du musst dir über Geschenke Gedanken machen. Es will der Himmel auch noch was geschenkt haben. Ich dachte nur, ich bin der Bedürftige, hallo? Aber bei einer Hochzeit willst du denn somit gar nichts auftauchen? Na ja, was könnte eigentlich dem Himmel gefallen? Habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Was der vielleicht mal schön fände. Ne? Ja, naja, ich erzähle das so, weil wir sind geneigt, die Dinge zu kennen. Wir kennen die Geschichten und es rührt uns nicht mehr. Wir sind unbewegt, wir lesen das wie, ja, als spreche das von irgendwem und nicht zufälligerweise von uns. Er spricht aber über uns und er stellt uns die Frage, was ist es dir wert? Was darf es dich kosten? Ab wann steigst du aus? Wo ist für dich Schluss? Gebetskreis war eine halbe Stunde zu lang. Ich komme nicht wieder. Ich muss morgen arbeiten, das wissen die schließlich alle. Schluss. Okay. Muss der Himmel sich eben orientieren an deinem. Wir haben das sehr oft, dass wir meinen, der Himmel muss sich orientieren an uns. Stimmt's? Das ist so unbewusst. Das ist so. Wir sind der Mittelpunkt der Dinge. Wir sind der Mittelpunkt der Dinge. Nicht der Himmel ist der Mittelpunkt der Dinge. Wir sind der Mittelpunkt. Alles dreht sich um uns. Ich, mich, meiner. Mir, Herr, segne uns vier. Es geht uns um uns. Und der König sagt, ja, aber es ist die Hochzeit meines Sohnes. Hallo. Ja, aber ich habe noch ein Anliegen. Aber jetzt bitte nicht. Ne? Ja. Und so haben wir so eine Kultur, die ist so egozentrisch. Ne? Also es dreht sich alles um uns. Wir bauen nicht Gottes Reich, wir bauen unser Reich. Das ist nicht seine Gemeinde, das ist unsere Gemeinde. Die ist genau wie wir. Das ist unsere. Und die ist, wie wir sind, nicht wie er ist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Gemeinde nicht wie er ist, sondern wie wir? Ich meine, ist es nicht augenfällig, dass das so ist? Ne? Weil es dreht sich um uns und unsere Bedürfnisse und was wir und unseres und ja und das ist das Problem, ne? Dass ja, wir nennen ihn Herr, Herr, wir nennen ihn König, aber ja, mir gibt es zu denken, weil wir, wie gesagt, ne, wir haben diese Kultur, es dreht sich um uns, es dreht sich alles um uns und wenn wir damit konfrontiert werden, hey, es könnte sein, dass es sich nicht um mich dreht, sondern um ihn. Das ist, wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Aber so ist das und das ist Erwachsenwerden. Erwachsenwerden ist die Erkenntnis, die Welt dreht sich nicht um dich. Mein liebes Kind, es geht nicht alles um dich. Und die Welt richtet sich nicht nach dir. Man hat früher, und so ganz primitive Kulturen machen das heute noch, dass die sagen, Kinder werden nicht von alleine erwachsen. Die muss man erwachsen machen. Die muss man initiieren. Die muss man in die Wildnis mitnehmen. Und da sehen die dann, hey, es dreht sich gar nicht alles um mich. Das Wetter macht, was es will. Und ich friere. Und ich und ich und ich. Und dann muss man den Kindern beibringen, ja, genau, was machen wir denn jetzt? Und dann werden die damit konfrontiert, dass das sich alles nicht um sie dreht, ja, so, und um ihres und ihre Bedürfnisse und alles richtet sich nach ihnen, sondern umgekehrt, sie müssen sich danach richten. Und sie müssen damit irgendwie kooperieren und sie müssen irgendwie sich einlassen auf dieses größere Leben. Auf diese größere Wirklichkeit. Man kann immer dagegen ankämpfen, wir können immer gegen die Natur ankämpfen, das tut der Mensch ja auch, ne? Um sie sich gefügig zu machen. Geht das gut? Oder aber wir würden die Natur ehren, indem wir anerkennen, sie ist, wie sie ist. Das darf die auch. Das darf die auch. Die darf sein, wie sie ist. Und so manchmal kämpfen wir gegen Dinge unser Leben lang an. Wir kämpfen immer dagegen. Und manchmal sagt der König, hör mal auf. Werd erwachsen. Hier ist die Einladung. Ich will dich sehen, dann und dann. Keine Ausreden. Keine Erklärungen. Wir haben Gott gegenüber auch oft Ausreden, ne? Ausreden und Erklärungen. Ja, Gott weiß ja, ich konnte ja nicht, ich hatte ja noch was anderes und dies und bla bla bla. Es ist nicht erwachsen. Es ist ein unerwachsenes, unreifes Verhalten. Was soll ich jetzt diesem unreifen Menschen anvertrauen? Das Reich Gottes? Nö, ne? Alle gute Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Ist ja klar, na, wieder, es geht immer mit uns los. Ne? Besser einer, der sich selbst beherrscht, als einer, der Städte gewinnt. Ich meine, Städte gewinnen wollen die Leute schon. Ne? Aber sich selbst beherrschen. Ja, wofür erzähle ich diese unschönen Dinge? Genau. Ja, weil das ist so ein Knackpunkt. Wir wollen ihn sehen, aber wenn wir ihn sehen, sehen wir auch den König. Wir sehen jemanden, der ewig war und ist und bleibt. Und wir können kommen, wir können bei ihm sein, aber wir können ihn nicht nach uns richten. Wer richtet wen? Richten wir ihn oder richtet er uns? Wer richtet sich nach wem? Richten, Gericht. Gericht ist für uns immer so, naja, furchtbar und schrecklich und das Gericht kommt und so, ne? Aber in diesem Wort sich richten, sich ausrichten, da ist das drin, dieses Wort richten. Und wir richten uns aus nach ihm, Ausrichtung. Ja. Also ich glaube, wir können alle gut so einen Engel brauchen, der uns Benimm beibringt. Der uns, so ein Knigge-Engel, der uns also beibringt, wie man eigentlich sich am Hof benimmt und wie man eigentlich, wie das alles so ist. Ne? Kennt ihr dieses Buch? Frage ich immer wieder. Nicht wie bei Räubers. Dieses Kinderbuch Nicht wie bei Räubers, wo der Sohn des Königs von den Räubern gefangen wird und dann im Wald lebt mit den Räubern und so ein richtiger Räuber wird. Und dann eines Tages wird er von den Dienern des Königs wird er wieder zurückgeholt, nach Jahren. Und er sitzt am Tisch und klaut die silbernen Löffel. Weil er ist ja ein Räuber geworden. Er weiß nicht, das gehört alles auch ihm. Mit dem König gehört ihm das, mit seinem Daddy gehört ihm auch das alles. Ne? Er muss das nicht stehlen, er muss das nicht. Und er muss also lernen, nicht mehr zu denken wie ein Räuber, nicht mehr zu fühlen, nicht mehr das so alles zu sehen wie die Räubers, sondern jetzt muss er Royalität lernen. Er muss lernen, es wie ein Prinz, wie ein König zu sehen und zu handhaben und ganz anders damit umzugehen. Und so ist das für uns alle. Na, wenn uns das Licht aufgeht, wir fangen an auch zu sehen, dass Gott Gott ist. Dass er der König ist, dass er mächtig ist. Ich liebe das. Letztes Wort, dann seid ihr entlassen. Das ist ja eins unserer Lieblingsbibelstellen auch, was wir schon hatten, Jesaja 40, ne, Jesaja 40, wo es am Ende heißt, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden und ja, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Das sind so die letzten Verse in Jesaja 40. Aber das ganze Kapitel ist überschrieben mit die unvergleichliche Größe Gottes. Weil vorher, bevor das kommt, dass wir neue Kraft kriegen, ist die Frage, warum denn eigentlich brauchen wir so viel neue Kraft? Wo ist denn die Kraft geblieben? Warum sind wir denn so erschöpft? Und wir sind so erschöpft, weil, warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Das heißt, Gott kümmert sich um meine Sachen eben nicht. Muss ich selber machen. Ja, anstrengend, ne? Und dann die Frage, hast du es nicht erkannt, hast du nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Und im ganzen vorgehenden Vers in diesem Kapitel geht es immer darum, dass du erkennst, wer Gott eigentlich ist. Dann würdest du diese Fragen überhaupt nicht stellen. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Oho. Und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst? Wer die Berge mit der Waage gewogen? Die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Wer ist der Mann, der ihm Ratschläge gibt? Hast du Gott schon mal Ratschläge gegeben? Weil der ja nicht so richtig weiß, wie das in deinem Fall sich verhält, ne? Mit wem hat er sich beraten, dass er ihm Einsicht gibt und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts, ihn Erkenntnis gelehrt, über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Ja. Ein Tropfen am Eimer. Wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch, wie ein Stäubchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, sein Wild reicht nicht zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Das Bild, das wir uns von ihm machen. Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Ja. Und ohne dieses neue Bild, diese neue Offenbarung von Gott, wird es keine neue Gemeinde geben. Ist das logisch? Das ist ganz logisch. Es kann nicht. Du magst die besten Absichten haben. Es kann aber nicht gelingen. Weil du hast das alte Bild und das alte Bild hat dich. Und du wirst das Entsprechende wieder auflegen. Du wirst das Entsprechende wieder tun. Unbewusst wirst du all das Gleiche wieder ausbrüten wie vorher auch. Weil es ist ja in dir. Aber ist da eine neue Offenbarung, ein neues Bild, ein wahres Bild von der Größe Gottes, dann wirst du das in dem, was du tust, auch widerspiegeln. Dann wirst du in allem. Du redest dann so, du denkst so, du handelst so. Es ist dir gar nicht bewusst. Alles ist in dir. Immer. Die ganze Zeit. Deswegen kannst du echt dafür beten, dass Gott die alten Bilder aus dir rauslöscht. Den Speicher mit den vielen, 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 vielen Bildern. Dass er den Speicher löscht. Das sagt sich so einfach, vielleicht ist es auch einfach, aber es fühlt sich vielleicht auch schwierig an, ja, wenn du so gelöscht wirst und auf die Bilder nicht zurückgreifen kannst, auf die du bisher immer zugegriffen hast und dein Programm sagt, da ist nichts mehr, ich kann auf nichts zurückgreifen. Und dann kann Gott dir aber neue Bilder geben, neue Bilder, Bilder, die lebendig sind, Bilder, die wahr sind und in dich hineinlegen. Und dann wirst du dieses hervorbringen. Es geht nicht anders, Leute. Wir müssen es aushalten, dass wir gelöscht werden. Einmal kurz musst du gelöscht werden. Einmal musst du kurz durch den Löschvorgang, musst du durch. Und dann die Defragmentierung läuft auch noch schnell, auch nochmal schnell durch. Und dann kommen neue Bilder auf deine Festplatte. Inspiration. Der Geist gibt dir eine neue Perspektive, ein neues Bild von Gott. Und daran ist alles gelegen. Es kann keine neue Gemeinde geben ohne das. Ist das logisch? Oder ist das logisch? Es ist so logisch. Und es ist total dramatisch. Es ist an sich einfach, aber es ist so dramatisch. Es ist ein Krieg um die Bilder. Ein Krieg, ein Bilderkrieg. Wer darf seine Bilder in dich hinein projizieren? Und das ist die Sache. Und der Heilige Geist möchte natürlich die in dich hinein malen, die Wahrheit, die Bilder, wie Gott wirklich ist. Und wenn das tatsächlich passiert, dann bist du durch, dann hast du gewonnen. Dann bringst du das hervor. Immer. Tag und Nacht. Das ist, musst du auch nicht mehr bewusst dir immer vornehmen. Am Anfang nimmst du dir das immer vor. Und so. Aber nachher wird das alles unbewusst. Das lebt in dir und lebt aus dir heraus, ganz von alleine. Das ist gar nicht mehr anstrengend. Ich staune auch hier mit den vielen Büchern, die ich da hervorgebracht habe und hervorgeboren habe und was alles damit einhergegangen ist und alles passiert. Und ich stehe so ein bisschen und denke mir, nee, jetzt noch. Das geht ja alles wie von alleine. Weil mein Inneres bringt das immer hervor, Tag und Nacht. Dein Inneres bringt auch irgendwas hervor, immer, Tag und Nacht. Die Frage ist, was? Aber mein Inneres bringt ein paar ganz gute Sachen immer hervor, Tag und Nacht, immer, immer, immer. Das lebt in mir und es lebt aus mir heraus. Und es bringt diese Frucht. Und fürs nächste Jahr sind schon alle Bücher geschrieben. Alles schon. Ich glaub's ja auch kaum. Ja, das ist dann, du bist dann ja, wie der Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Also du bist angeschlossen an diese Quelle, an diese lebendige Verbindung. Und dann kommt das alles die ganze Zeit aus dir hervor. Du kannst das auch gar nicht erklären, wie das immer geht und wie das zugeht, dass diese Frucht einfach kommt, ne? Und die kommt immer mehr und du weißt nicht, wohin damit und was sollst du tun? Ich bringe so viel Frucht. Ist das schön oder ist das schön? Also das ist so ein Wechsel von diesem Mangelding. Die alten Bilder haben immer Mangel erzeugt. Aber Gott ist kein Gott des Mangels, oder? Er ist doch ein Gott der Fülle. Der kennt ja Mangel gar nicht. Der kann keinen Mangel, das kann der nicht. Gott kann keinen Mangel. Das ist nicht seins. Ne? Und auch wenn er dich prägen kann, dann kannst du auch nicht mehr Mangel. Du weißt gar nicht mehr, wie das geht. Du kannst Fülle. Du weißt, wie das geht. Und das ist so. Das ist einfach so. Ne? Und das geht wie von alleine. Ne? Die Quelle bringt es einfach hervor. Und dann wird das Christsein selig. Es ist dann selig. Es ist eine einzige Freude. Früher war mir das Christsein so schrecklich schwer. Aber heute ist es mir nicht mehr schwer. Heute ist es mir leicht. Es geht ganz von alleine. Der Fluss nimmt dich mit. Und der fließt einfach. Du kannst doch nicht im Fluss liegen und über Wassermangel klagen. Und wenn du dann den anderen Christen sagst, ich habe echt ziemlich viel Wasser da, dann wissen die nicht, was du meinst, weil sie haben dann kleine Schäppchen sich irgendwo geholt, ein bisschen Wasser, einen Becher voll und hüten den vor den anderen. Das ist meins. Und du sagst, ach, kannst von mir viele Becher haben. Becher. Lass uns über Eimer reden oder über Bewässerungssysteme. Ich habe einen ganzen Fluss. Wohin damit? Ja, das ist dann eben was ganz anderes. Aber das wisst ihr alle schon. Okay, wenn die Einladung des Königs zu dir kommt, überleg dir gut, was deine Ausreden sind. Oder ob du sagst, da habe ich nur drauf gewartet. Und ich werde das mit Ehre handhaben. Wie ich es überhaupt nur weiß. Amen.